WDR 5. Alles in Butter. Das Magazin fürs Genießen. Mit Uwe Schulz und Helmut Grote.
Das Magazin, das im Grunde schon das gesamte Universum der erforschten Lukullik bereist hat. Und dann hat der Grote gemerkt, am schönsten ist ja doch zu Hause.
Ja, also erst, wie komme ich jetzt aus der Nummer raus? Ja, sagen wir mal so.
Sagen Sie was Heimattreues und dann, dass es den Horizont weitet, wieder zurückzukommen.
Ich freue mich sehr, dass es in die Richtung geht das. So viele tolle Spezialitäten Land auf, Land ab aus allen Regionen Nordrhein-Westfalens gibt. Und als ich noch mehr in die Ferne schweifte, also auch schon vor Corona, als ich es heutzutage tue, habe ich auch das nicht für möglich gehalten. Auch das kann man sagen. Mhm. Und das entspricht natürlich dem Allgemeingefühl der Nordrhein-Westfalen, weil, machen wir uns nichts vor, dass in Deutschland die gelobten Regionen und Länder sind alle die, die weiter nach Süden sind, weiter nach Westen zur französischen Grenze. Da ist einfach der Einfluss spürbar. Und das andere ist, dass unsere eigene nordrhein-westfälische industriell geprägte Geschichte auch immer noch dazu beigetragen hat, dass hier sich mehr um Arbeit und um Geldverdienen gekümmert wurde, als ums Schlemmen an sich. Mhm. Und das merkt man natürlich immer noch auch. Das prägt ja auch eine Mentalität. Und aber es hat sich in den letzten Jahren so viel getan und eben auch im besten Sinne, ist ja auch so ein verkommenes Wort eigentlich, regional. Regional heißt ja nicht sofort auch Qualität. Aber dass es wirklich Regionen bei uns gibt und Spezialitäten, wo es sich lohnt hinzufahren und was wie für alle anderen schönen Gegenden auch gilt, auch für Nordrhein-Westfalen, wo man gutes Essen bekommt, da ist es meistens auch schön.
Ich finde, Sie haben sich sehr elegant befreit aus dieser kleinen Zwickmühle als jemand, der auch gerne schon in Indien war und gerne schon in Südamerika war.
Heute reden wir über Rhein und Ruhr.
So machen wir es. Ich habe auch immer noch weiße Flecken auf der Landkarte, sowohl was die Gegend angeht, als auch das, was sie so zu bieten hätte an Spezialitäten. Und das merke ich, wenn ich dann doch endlich mal da war und mich frage, warum hast du das nicht früher entdeckt?
Ja, das ist eigentlich schade, weil alle, die in der Region wohnen, sagen wir mal Ostwestfalen, Lippe, Münsterland, Rheinland, Niederrhein, manchmal habe ich das Gefühl, das machen die absichtlich, die verraten uns das nicht, damit nicht so viele kommen.
Ah, die wollen es für sich behalten.
Weil vor Ort sind die durchaus bekannt, also Höfe, kleine Verkaufsläden, Manufakturen, ist ja nicht, sonst gäbe es die ja auch nicht, wirtschaftlich gesehen. Das heißt, die kommen, haben auch ein gutes Auskommen, die streben auch nicht unbedingt danach, auch sehr positiv, so weltweit bekannt zu werden. Und dann finde ich es auf andere Art auch wieder schade, weil ich denke, gerade die, das ist jetzt, glaube ich, die vierte Sendung insgesamt, die wir schon machen, über nordrhein-westfälische Spezialitäten, und die Quelle versiegt nicht. Und was man auch sagen muss, es ist nicht so, dass man dann sagt, ach ja, für Nordrhein-Westfalen ist das aber eine tolle Spezialität, sondern nein.
Absolut.
Das kann absolut in hohem feinschmeckerischen Maßstab mithalten, bis hin zu den normalsten Produkten, wie zum Beispiel Milch.
Auf die wir heute auch zu sprechen kommen.
Ja.
Ich würde jetzt am liebsten was besonders Herausragendes sagen über Angebote im Revier, dem wir beide so verbunden sind. Aber ich gestehe, dass der Markt, der mich am meisten beeindruckt hat, was die Vielfalt auch regionaler Spezialitäten angeht, in den letzten Monaten, als noch alles relativ normal getickt hat, also muss ich sagen vor 2 Jahren, der in Münster war auf dem Domplatz. Ja, meine Güte, was für eine tolle Auswahl.
Münster ist in jeder Hinsicht großartig. Mhm. Und wir werden bis im Sommer den Märkten, den schönen Märkten in Nordrhein-Westfalen, eine Sondersendung widmen. Münster, kann man schon mal sagen, hat insofern ein Alleinstellungsmerkmal. Erstmal haben sie einen tollen Dom, dann haben sie natürlich den Markt direkt auch neben den Dom gesiedelt, und das ist wirklich selten, es ist ein grüner Markt. Das heißt, es gibt nur Stände mit Essen und Trinken und ich glaube auch Blumenstände am Rand. Aber es gibt keine Kleiderstände, es gibt das Ganze, wo man sich erst durchkämpfen muss, normalerweise, bis man an den schönen Lebensmitteln ist, gibt es da nicht. Und dadurch, dass die Konkurrenz da so groß ist unter den Händlern, es gibt alleine 6 Fischstände da. Das erhöht natürlich sowohl die Qualität als auch den Spaß am Einkaufen. Also Münster ganz, ganz großartig. Aber auch, um jetzt das abzurunden, auch unsere Landeshauptstadt mit dem Karlsplatz kann sehr gut mithalten.
Oh ja.
Und wo unser Kanzlerkandidat herkommt. auch die haben einen Dom und einen schönen Markt. Aber ich will nicht alles im Voraus verraten.
Gut, zumal er ja wirklich zur Quelle gegangen ist. Er hat schon erwähnt, dass wir eine Milchtankstelle anschaffen werden. Wir kommen zu sprechen auf Geflügel und dass es jetzt auch eine faire Art gibt, dem Geflügel.
Da werden, wir sogar hochpolitisch. Sie haben sich ja bei unserer kulinarischen Schriftensendung so ein bisschen, fand ich, habe ich bis bald eine Schulzen so drüber mokiert, dass ich jetzt, ob ich jetzt auch plötzlich ein politischer Mensch wäre. Ich bin ein durch und durch politischer Mensch. Und das werde ich auch heute an zwei Nutzungshuten nachweisen.
Alle Hühner werden Brüder, ist das Motto für Herrn Gothe in dieser Sendung.
Oh.
Oder so ähnlich. Wir haben außerdem, da freue ich mich besonders drauf, denn hier steht schon etwas vor mir, das sieht aus wie ein Likör. Daneben noch
Likör. Gucken Sie mal auf die Prozentzahl.
Kann man nicht sehen von hier aus. Was sind das? Also eine schlanke Flasche. Nee, da steht Edelkorn. Oh. Also das wird dann ein Abschluss, da muss ich mich dann noch hinarbeiten. Da freue ich mich aber auch schon.
Sagen, den gibt es erst zum Schluss, damit wir hier dann auch heile aus der Sendung wieder rauskommen.
Herzlich willkommen bei Alles in Butter, nur für Nordrhein-Westfalen.
Sie kriegen jetzt erstmal eine Milch.
Ich kriege erstmal eine Milch. Lebensmittel bester Provenienz in Nordrhein-Westfalen. Herr Gothe nimmt uns mit in verschiedene Ecken des Landes und wir landen zuerst da, wo sich selbst die Einheimischen manchmal nicht ganz sicher sind. Bin ich hier schon im Münsterland oder noch im Revier?
So, und jetzt Sie. Jetzt kommt die heimatkundliche Moderatorenfrage. Wo sind wir denn, Herr Schulz?
In Dorsten.
Oh, gut. Aber Lembeck ist ein Stadtteil von Dorsten. Genau sind wir nämlich in Lembeck. Und wenn man die Milchtankstelle finden will, dann muss man dahin.
Zum Hof Kerkmann.
Wo wir eben bei der Schönheit waren. Da fängt es tatsächlich schon relativ nah am Ruhrgebiet an, richtig grün zu werden. Und es gibt schöne Bauernhöfe und es gibt den Hof Kerkmann. Und der ist, das ist ein ganz normaler, schön gut geführter Bauernhof. Er ist natürlich dadurch auffällig geworden, dass, haben Sie es gesehen, die Kühe tragen Sonnenbrillen.
Ach so, jetzt zeigt er mir einen Käse, der eingeschweißt ist und drauf ist zu sehen, eine Kuh mit Sonnenbrille tatsächlich. Ja.
Das finde ich mal, ich habe ja erst gedacht, das wäre aus Holland, ne, als ich das gesehen habe. Weil das ein, ich finde, für Nordrhein-Westfalen fast untypisch lässiger Humor ist. Also die Kuh drauf mit der Sonnenbrille, oben Löckchen und dann noch ein Blümchen, was so lässig links aus dem Maul hängt.
Das scheint was über die Philosophie des Hofs zu sagen. Wir sind nicht bierernst, aber wir machen sehr gerne, was wir tun. Dieser Käse ist aus einer Milch gemacht, die Sie auch in dieser Zapfanlage finden. Ja?
Richtig. Der ist, jetzt gehen wir aber einen Schritt weiter. Wir bleiben jetzt bei der Tankstelle. Und wir bleiben dabei, dass an der Tankstelle tatsächlich richtig gezapft werden kann. Mit Flaschen, die da auch zur Verfügung gestellt werden, gekühlt. Und, Achtung, Achtung, da zapft man Rohmilch.
Rohmilch ist eigentlich die Milch, die direkt aus der Kuh kommt. Die wird gefiltert, ganz fein und direkt nach dem Melken runtergekühlt auf ca. 4 Grad und ansonsten gar nicht behandelt. Also das heißt, die Milch wird nicht pasteurisiert. Das heißt, pasteurisieren ist erhitzen, um mögliche Keime und Bakterien in der Milch abzutöten. Und die Milch wird nicht homogenisiert. Das heißt, die Fettmoleküle in der Milch werden nicht zerschlagen. Das heißt andersrum, dass die Milch, wenn diese Rohmilch im Kühlschrank steht zum Beispiel, auch aufrahmt.
Und hat sie das bei Ihnen, als Sie gezapft haben?
Hat ordentlich aufgerahmt. Ich habe was mitgebracht. Wollen Sie mal kurz probieren?
Hier im Glas, das ist Rohmilch.
Das ist Rohmilch.
Riecht ein bisschen säuerlicher als...
Ja, und das...
Von wann ist die? Ganz leichte
die,
Säure.
Die, und das, wie sagt man dann immer jetzt im Ausbildungsfernsehen, sagen die immer, für die Kinder bitte nicht nachmachen. Ich war am 5. Mai, war ich an der Zapftankstelle.
Okay.
Und habe dann die Rohmilch natürlich gezapft und probiert. Ich kann Ihnen sagen, im frischen Zustand ein einziger Traum.
Den Eindruck kenne ich.
Und ich bin eigentlich einer von der Sorte, die sagen, Milch trinken sollte ab einem bestimmten Alter, und ich würde mal sagen so ab 12.
Verboten werden?
Aufhören.
So. Aber da sind Sie wieder eingestiegen?
Da habe ich das probiert, da habe ich gedacht, wenn das ist herausragender Milchgeschmack mit einer Cremigkeit, die man von Milch nicht vermuten würde. Und tatsächlich hat sie es im Kühlschrank exakt bis zum vergangenen Donnerstag geschafft. Weil ich habe sie nämlich in Kaffee geschüttet. Und wenn Sie sofort Sauerstiche detekten wollen, ist dann, wenn Sie das in Kaffee schütten. Leider hat sie es heute nicht ganz geschafft. Aber ich finde, es schmeckt sogar noch leicht angesäuert.
Ja, gut. Geht so ein bisschen Richtung Dickmilch.
Aber das zum Beispiel, wenn jetzt normale, handelsübliche Milch sauer werden würde, dann würde die nicht mehr schmecken. Das ist bei Rohmilch eben anders.
Also dadurch, dass unsere Kühe im Jahresverlauf auch unterschiedlich gefüttert werden und schwankt der Fettgehalt in der Milch natürlich auch. Wir haben etwas höheren Fettgehalt wie die normale pasteurisierte Milch, die ich im Geschäft kaufen kann. Wir liegen bei circa zwischen 3,8 und 4% Fett. Und die Milch hat einfach einen sahnigeren Geschmack, vielleicht leicht nussig, sagen einige. Alle Vitamine und Nährstoffe in der Milch sind vollständig erhalten, die teilweise beim Pasteurisieren sonst auch verloren gehen. Mit der Rohmilch kann man zum Beispiel noch Dickmilch herstellen, so wie man das von früher her noch kennt, dass man Milch einfach zur Seite stellt, warm stehen lässt und dann wird sie irgendwann sauer und dick. Das funktioniert halt mit der normalen gekauften Milch aus dem Laden nicht mehr. Und Rohmilch hat auch, finde ich, im Hausgebrauch, wenn man an vielen Stellen einfach den Vorteil, dadurch, dass der Fettgehalt noch erhalten ist, dass man das zum Beispiel auch schon als Sahneersatz nehmen kann. Wenn man zum Beispiel Suppen oder Soßen verfeinert, dann braucht man eigentlich keine Sahne mehr, sondern kann tatsächlich die Rohmilch dafür nehmen.
Ach guck, und wenn Sie es dann möglicherweise unter heiße Gerichte ziehen, dann haben Sie auch gleich das Restrisiko ausgeschaltet, dass manchen doch ein bisschen Sorge macht, wenn Sie Rohmilch sehen. Deshalb steht auf dieser Tankstelle sogar der Hinweis, am besten erhitzen, wenn Sie zum Beispiel immungeschwächt sind oder schwanger.
Das ist jetzt der Sicherheitshinweis. Mhm. Der geschmackliche Hinweis heißt, tun Sie es nicht. Sie sehen, ich habe einen ganzen Liter mehr davon gezischt und ich blühe und gedeihe.
Immer noch senkrecht. Aber Sie haben dann aus Versehen auch schon eine Dickmilch angesetzt.
Nicht aus Versehen, sondern weil
aber das, was ich hier im Glas hatte, das sollte doch Trinkmilch sein, oder?
Das hätte aber auch Hedwig Gergmann, die Besitzerin mit ihrem Ehemann, die den Hof betreibt, mit ihrer Familie, muss man sagen, hätte sie auch nicht für gut gefunden, wenn ich ihr gesagt hätte, ich lasse es jetzt 2 Wochen im Kühlschrank stehen.
Ach, da haben Sie ein anderes Glas.
So,
sollte Dickmilch
werden. Ja, jetzt kommt die absichtliche Dickmilch und die habe ich Ihnen ja auch schon ins Tässchen gefüllt.
Ach, das hier, danke.
Und das kam daher, als nämlich Frau Kerkmann Dickmilch sagte, erinnere ich mich daran, ich habe in einer Zechensiedlung in Bottrop gewohnt und da kam tatsächlich jeden Tag ein Milchwagen gefahren mit einem Tank. Und da hat sich natürlich kein Mensch darüber Gedanken gemacht, ob das jetzt Rohmilch ist oder nicht. Ich weiß aber, dass meine Mutter und auch meine Großmutter absichtlich eine Kanne mit dieser Milch auf die Fensterbank gestellt haben, die dann innerhalb von 3 Tagen verdickte.
Dann muss es Rohmilch gewesen sein.
Glaube ich auch und das wollte ich ausprobieren. Und hier sehen Sie also das Ergebnis, wenn ich 3 Tage... Ich habe jetzt auch 3 Tage verdicken lassen.
Und dann sind Sie extra nochmal nach Hause gefahren und haben es auf die Fensterbank gestellt.
Und das habe ich bei mir zu Hause gemacht. Also ist jetzt in Köln auf der Fensterbank.
Funktioniert auch in Köln.
Die haben Sie schon probiert.
Ich finde die im besten Sinne angenehm, eine ganz feine Säure. Man muss Milchprodukte mögen, sonst ist man natürlich schon raus.
Da merken Sie natürlich auch, dass es von der Rohmilch kommt. Also da ist richtig Milchgeschmack und auch die Säure hat ja einen richtigen Eigengeschmack. Es ist der andere Tipp wäre gewesen für die, die dann auch zu der Rohmilch-Tankstelle fahren und abzapfen. Ich finde auch, es hätte ein bisschen dicker werden können.
Ja, fast schon stichfest kenne ich die manchmal. Aber
einerseits ist natürlich, dass mein Fahrradtransport von zu Hause bis hierhin mal wieder die Struktur hätte etwas beeinträchtigen. Das zweite ist, Tipp von Hedwig Gergmann, dass der ein Teelöffel Buttermilch in die Milch rein.
Ja, so als Starter für die...
Aber ich kann es nur sagen, ich bin immer noch beeindruckt davon, wenn man da hinfährt, die Rohmilch eigentlich als solche probieren, ist echt ein außergewöhnliches Erlebnis.
So, was nicht so aus dem Hahn fließen kann, aber trotzdem dazu bekommen ist, haben Sie mir gerade schon gezeigt, mit der bebrillten Kuh, Käse.
Es gibt in der Tankstelle natürlich auch einen Kühlschrank, da ist Käse drin und Joghurt ist auch drin. Und der Käse ist übrigens nicht aus der Rohmilch gemacht, sondern aus der pasteurisierten. Es gibt verschiedene Käsesorten. Die meisten Käsesorten davon sind Gouda-Art, schmecken aber anders.
Ich würde sagen, der schmeckt ganz speziell nach unserem Käse. Gouda-Käse hat, finde ich, schon so einen Allerweltsgeschmack. Gouda-Käse ist ganz oft, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, wenn man da reinbeißt, dass der so ein bisschen klebrig ist und am Gaumen so ein bisschen noch klebt. Aber unser Käse ist ein bisschen trockener vielleicht, hat dafür aber, finde ich, auch gerade im Nachgeschmack einfach einen intensiveren Geschmack.
Den haben Sie mir gerade kredenzt hier.
Ja,
was ist denn da drin? Das sind so kleine Stippen.
Das ist Boxhornklee. Ich hätte Ihnen auch den puren mitbringen können, aber...
Wollten Sie aber nicht. Sie wollten mal wissen, wie ich zum Boxhornklee stehe.
Wir haben gleich noch einen puren anderen und da... Eben verschiedene die Käsesorten, die Gouda-Käse-Art-Sorten, auch mit verschiedenen Gewürzen angeboten werden. Tatsächlich ist Boxhorn-Klee-Käse der einzige Käse, den ich mag, wo Gewürze drin sind.
Und ich gebe zu, ich bin nicht so ein Liebhaber von Boxhornkleekäse, aber hier ist er wunderschön dosiert, sodass er mich nicht überwältigt mit seiner speziellen, ich weiß nicht, wie man das nennt, Schärfe fast schon.
Boxhornkleenote. Mhm. Aber was man auch erkennen kann, trotz Gewürz, ist die handwerkliche Qualität des Käses an sich. Also dadurch, dass der Boxhornklee nicht so vorsticht, hat auch damit zu tun, dass der Käse selber, die Käsemasse, einen wunderbaren Eigengeschmack hat. Und ich finde, sie hat ich bin ja überhaupt kein normaler frische Gouda-Fan, und sie hat das sehr gut beschrieben, dass dieses leicht knietschige, das macht er nicht. Es gibt die auch noch mit italienischen Kräutern, es gibt die also eine Trüffelvariante, die gibt es auch nicht immer, weil es eben ein kleiner Betrieb ist. Und es gibt, den fand ich natürlich besonders lustig, deswegen müssen wir den auch hier probieren, es gibt den Flachland-Tiroler und das ist ein Bergkäse.
Der heißt bei uns Flachland-Tiroler. Das ist ein Käse, der wird nach Bergkäseart hergestellt. Und weil wir halt keine Berge haben, heißt er halt Flachland-Tiroler. Der hat eine andere Kultur und eine andere Herstellungsart und wird deswegen oder schmeckt deswegen auch ein bisschen intensiver und kräftiger. Und bei der Herstellung selber unterscheidet sich das nochmal, dass zum Beispiel der Käsebruch nicht so hoch gewaschen wird, wie zum Beispiel bei dem Bergkäse. Beim Bergkäse ist es so, dass man die Temperaturen auf ca. 50 Grad erhitzt. Das ist bei dem normalen Schnittkäse gar nicht so hoch. Dann sind natürlich auch diese Reifungszeiten vom Käsebruch unterschiedlich, auch die Pressdauer und die Kulturen einfach unterschiedlich.
Den finde ich wahnsinnig angenehm, weil er so einen schönen Schmelz hat bei aller Festigkeit, ganz feinporig.
Ein Jahr alt. Mhm. Und da hätte man nicht geglaubt, dass sowas aus Dorsten-Lembeck kommen kann, egal ob da Berge sind oder nicht. Und da vielleicht mal nochmal sachlich hinterher. Mhm. Also die Stilisierung von Käsesorten, also Gouda-Art oder eben wie hier Bergkäse ohne Berge, die kommt durch die Milchsäurebakterien, die zugesetzt werden. Das bestimmt die Stilistik eines Käses. Also wenn man sich die typischen Bakterien aus dem Allgäu holt und den in die Lembecker Milch impft, dann kann da durchaus ein Bergkäse draus werden, obwohl keine Berge dabei sind. Und den finde ich wirklich, das ist schon richtig seriöser Käse, wo man sagen würde, auch durchaus beim Wein, würde man sagen, mit einem schönen, langen, würzig, eleganten Abgang.
Und der würde, glaube ich, nicht konkurrieren mit dem Wein, sondern würde ihm einfach eine schöne Begleitung anbieten.
Also Milch tanken, Käse mitnehmen
und genießen.
Ja, und weiter geht's.
Sie finden übrigens alle Adressen, die wir hier erwähnen, natürlich auf wdr5.de unter Alles in Butter oder wenn Sie auf der App lieber uns klicken, dann finden Sie da auch noch Möglichkeiten, alles nachzuhalten, was wir hier besprechen. Gleich zum Beispiel?
Ja. Kann man auch gut mit dem Fahrrad vorbeifahren übrigens.
Je nachdem, wo Sie wohnen. Aus Selfkant wird es ein bisschen dauern. Wir reden über tierische Produkte, die großartig sein können, wie zum Beispiel die Rohmilch, die wir gerade genossen haben aus Dorsten und den Käse. Und wenn wir jetzt auf Hühner kommen, dann gehen natürlich bei vielen Leuten sofort die Alarmlampen an, die sich fragen, Moment mal, wie geht es diesen Hühnern und vor allem, wie geht es den Hähnen zu den Hühnern, zu den Hennen? Und deshalb bin ich froh, dass Herr Gothe das natürlich auch als Problembewusstsein mit in die Sendung bringt. Wenn wir über den Hof Bodden reden, der nochmal genau wo steht?
In Gorch-Hommersum. Ich frage Sie jetzt nicht schon wieder. Ne?
Bitte nicht. Das ist für Leute, die mal billig geflogen sind, hinter Weeze.
Soll er hier keine Heimatkunde
fast Holland ist.
Quiz werden. Aber man kann sagen, das lohnt sich zweifach dahin zu fahren. Einmal wegen dem Biolandhof Bodden. Und das zweite Mal ist natürlich die niederrheinische Spargelgegend schlechthin. Ne? Also kann man sich direkt auch tollen Spargel mitbringen.
Stimmt.
Ja.
Also reden wir noch mal kurz darüber. Also die gute Nachricht zuerst. Im kommenden Jahr soll es wirklich vorbei sein mit dieser grausamen Praxis, dass sobald das Küken geschlüpft war, sein Schicksal schon besiegelt war, wenn es ein Hähnchen werden wollte. Denn dann hat es nicht mehr lange zu leben gehabt.
Ja, und die Hälfte aller Eier, die gelegt werden, sind männliche Küken. Also das ist schon eine enorme Menge. Und das Problem allerdings ist, die Eier werden ja nach wie vor gelegt. Und was nun mit den männlichen Küken Abgesehen davon, dass wahrscheinlich viele Betriebe, die sowas machen, ins Ausland abwandern werden, weil es nur in Deutschland ist. Das andere, das Sinnvolle aber ist das, was der Bio-Landhof Bodden macht. Die arbeiten zusammen mit dem Verein Ökologische Tierzucht und die sind dabei, das Problem auf eine ganz andere Art zu lösen, indem sie nämlich ein Zwei-Nutzungshuhn züchten.
Klingt wie eine Reaktion auf die gesetzlich geregelte Kükentötungspraxis ab kommenden Jahr, ist aber im Grunde schon eine Tradition. Früher hatten ja die Landwirte und die Agrarökonomen dasselbe Problem, was mache ich mit den jungen Hähnchen? Und deshalb zwei Nutzungen, Fleisch und Ei.
Ja, wobei man dazu wissen muss, also es gibt, und das ist auch durchaus der politische Anteil, es gibt für Zuchthennen insgesamt, und das ist wirklich genauso, wie ich es jetzt sage, 4 Konzerne weltweit, die tatsächlich die Zuchtlinien aller Hühner in der Welt bestimmen. Es gibt also nur die, alle Hühner, die man züchten kann oder die man dann auf dem Hof halten kann, gehen auf diese 4 Zuchtlinien zurück. Das heißt, diese Konzerne bestimmen auch, wo es lang geht, was, jetzt sind wir dabei, was die Legeleistung angeht, was den Fleischansatz angeht. Das heißt, die Konzerne sind natürlich daran interessiert, die Hühner speziell auf ihren Nutzen hinzuzüchten. Heißt, möglichst viele Eier bei den Hennen, heißt möglichst viel Fleisch bei den Hähnen oder bei Hennen. Aber die Hennen werden ja meistens für die Eier, fürs Eierlegen benutzt. Und das führt natürlich zu den Problemen, die bei Massentierhaltung sind. Es wird auch auf Brustfleisch gezüchtet, also dass mehr Brust dran ist als Keule oder Flügel. Die Problematik ist aber bekannt. Und das hier soll über die Zucht praktisch verändert werden. Das heißt, der Hahn, der eigentlich, wenn er kein fleischgezüchteter Hahn ist, zu mager ist, um ihn ordentlich zu verwerten, der soll am Leben bleiben können und auch wirtschaftlich gehalten werden. Und gleichzeitig soll das die Henne aus der gleichen Zuchtlinie dazu passen.
Genügend Eier legen.
Soll die genügend Eier legen, aber nicht so turbomäßig schuften, wie das die anderen massenweise.
Die nach 2 Jahren komplett erschöpft sind. Das hat doch der Jens Bodden sehr schön erklärt, oder? Was ein Zwei-Nutzungshuhn ist.
Ja. Das Zwei-Nutzungshuhn ist nicht mehr wie 60 Jahre Geflügelzucht, ging in der Richtung viele Eier, viel Fleisch in 2 verschiedenen Zuchtlinien. Bei uns ist jetzt wieder der Kerngedanke, geht dahin, dass wir eine Henne züchten, die ausreichend Eier legt und der Bruder, der nun mal immer dabei ist, gleichwertig gutes Fleisch bringt.
Und wie immer kann man ja den Blick auch zu den Franzosen richten, weil die alten Hühnerrassen, wie zum Beispiel das berühmte Bressehuhn, was man aus Frankreich kennt, ist von der Art her traditionell ein Zwei-Nutzungshuhn. Also das ist ja, der Begriff ist ja wirklich schlimm. Ne? Aber ich weiß auch nicht, was man schöner dazu sagen könnte. Aber es ist natürlich nach wie vor so, dass auch diese Hühner zwar ordentlich gehalten werden, gut gefüttert mit hofeigenem Futter und so weiter, aber sie sollen dem Halter natürlich den wirtschaftlichen Nutzen bringen. Das ist dann mal relativ deutlich.
Wir können das ja geradezu genetisch nochmal nachvollziehen, denn das war die Frage für die Bottens. Wie gehen wir daran? Und dann werden wir auch diesem Bresshuhn nochmal begegnen mit dem Untertitel Les Bleus.
Und tatsächlich wird diese Zucht zusammen mit der ökologischen Tierzucht auf dem Biolandhof Bodden betrieben.
Also wir haben einmal eine Henne, Weidrock und New Hampshire, die relativ gut Eier legen kann, von der Menge her. Aber der Bruder gefällt uns nicht. Der Bruder ist nicht schwer genug und hat auch nicht die Top-Fleischqualität. Durch die Genetik Bresse-les-Bleu haben wir aber eine Henne, die von jeher auch schon immer ein Zwei-Nutzungshuhn war und in Frankreich auch eine Delikatesse darstellt. Und die kreuzen wir mit unseren legestärkeren Typen an. Und haben dadurch einen Zwei-Nutzungshuhn, wo die Schwester gut Eier legen kann und der Bruder eine hervorragende Fleischqualität mit sich bringt. Das Fleisch ist fein marmorierter, ist nicht ohne Grund in Frankreich eine Delikatesse, weil es einfach langsamer wächst. Einfach auch dann, Fleisch bringt dann doch einen Fleischgeschmack mit sich. Nicht so, wie wir es mittlerweile überall dargeboten bekommen. Fleisch schmeckt nur nach dem, was draufgepumpt wird. Sondern unser Zuchtziel ist, Tiere vital gesund zu züchten, aber halt mit einer guten Fleischqualität. Man schmeckt es dann. Ne?
Ja, so sollen sie sich den Spitznamen eingefangen haben in Frankreich. Sie sind des Königs Geflügel oder die Könige des Geflügels.
Ja, und das, was, es gibt noch zwei, drei andere Aspekte dazu, die gut gefallen, dadurch, dass sie artgerecht gehalten werden, ergibt sich hier auf dem Bauernhof natürlich auch ein ganz anderes Landschaftsbild. Das ist dann wirklich auch mal eine bäuerliche Haltung und auch so schön, weil wir eben über Schönheit geredet haben, wenn man irgendwo hinfährt. Es gibt beim Hof Bodden natürlich auch so eine Tankstelle, wo aber nicht getankt wird, sondern wo man die Hühner selber und auch die dazugehörigen Eier kaufen kann, kommen wir später zu. Aber Achtung, Achtung, und jetzt kommt dieser Warnhinweis, wenn man Hühner dieser gekreuzten alten Rassen kauft und zubereiten will, muss man anders vorgehen. Und zum Beispiel also die Henne, da kann man es lassen. Die Henne wird ja als Suppenhenne verkauft, wenn sie mit dem Eierlegen durch ist. Das ist die, da ist ordentlich was dran und die kocht. Ob die jetzt 10 Minuten länger kocht, macht nicht wirklich was aus, weil auf jeden Fall kocht sie so lange, bis sie eine Menge gute Brühe ergeben hat. Bei den
Bruder?
Bei dem Bruder, der nicht so groß wird wie die oder nicht so viel Fleisch ansetzt wie seine nicht so gut gehaltenen anderen Artgenossen, der braucht andere Kochzeiten. Und ich weiß es noch, als ich mein erstes Bressehuhn übrigens aus Frankreich zubereitet habe, habe ich es vergeigt, weil man mit den Schmorzeiten und mit der Hitze völlig anders vorgehen muss, als man das kennt.
Bei der Fleischmenge einen erheblichen Einfluss. Die ist einfach deutlich geringer, vor allen Dingen, was die Brust angeht. Wir sehen auch viel mehr Sinn, einen gesunden Schlachtkörper zu haben, also Schenkel, Flügel und nicht nur die Brust. Die Menge ist einfach nicht entscheidend, sondern der Geschmack. Und für uns ist auch nicht entscheidend, wie lange das Tier gehalten werden muss, sondern da kommt es dann auch um 3-4 Wochen einfach nicht drauf an, sondern es muss einfach gereift sein. Das Tier muss bis zum Letzt gesund auf den Beinen stehen. Es muss sich bis zuletzt wie ein Vogel benehmen dürfen und können, dass es sich wirklich artgerecht halten kann. Ja, und dann schmeckt man quasi die Haltung der Tiere, schmeckt man dann mit. Die gesamte Geschichte passt dann einfach auch.
Aber wenn ich das jetzt richtig überschlage und die Angaben, die ich so kenne über Turbomasthühner, dann reden wir hier tatsächlich über den Faktor 100. Also die sind, diese Bruderhähne sind nur halb so schwer anscheinend wie ihre richtigen Mast-Turbo-Verwandten.
Kommt ein bisschen drauf an. Also diese Mast-Turbo-Hähne oder Hühner, die kriegen ja maximal 35 Tage. Der Bruderhahn hier, der kriegt 100 Tage. Und der hat dann natürlich mehr Zeit, was aufzubauen, was er eben nicht kriegt, wie Jens Bodden auch gesagt hat, der kriegt das Brustfleisch nicht, was ich übrigens einen Vorteil finde, weil es sowieso das Langweiligste vom ganzen Huhn.
Ist ja eigentlich ein Laufvogel,
nicht so. Und hier kommen noch die richtig guten Nachrichten. Ich weiß nicht, wer das kennt, wenn man ins Elsass fährt und isst da den Coq au Vin oder wenn man das in Frankreich, egal in welchen Gegenden macht, dann hat man ein wirklich tolles, in Anführungsstrichen eintopfiges Gericht, weil dieser Hahn richtig geschmort wird. Und es sind eben auch alte Rassen und es sind auch Hähne, die das vertragen. Wenn sie mit einem normalen Huhn, was sie in ihrem normalen Handel kaufen, wenn sie versuchen, einen Coq au Vin zu schmoren, dann kochen sie den trocken, da kommt kein Geschmack raus und der hat nichts mit dem zu tun, was dieses tolle Gericht leisten kann.
Ah, und deshalb ist das, finden Sie, das Paraderezept für solche Hühner?
Jawohl. Coq au Vin. Und deswegen habe ich das auch hier Bruderhahn au Vin genannt, um darauf hinzuweisen, dass das mit einem anderen Hahn nicht machbar ist.
Wir brauchen natürlich eine Pulle Burgunder, sonst wird es ja nicht au Vin.
Ja, wir können aber auch Pfälzer Spätburgunder nehmen. Wir können da in Deutschland bleiben, auf jeden Fall nicht so einen schweren Wein. Ich habe es alles genau aufgeschrieben. Er wird wirklich über Nacht mariniert. Und nicht zu vergessen, dass da wird in manchen Gaststätten, wo es den überhaupt noch gibt, dann auch sofort geschlunzt. Es gibt, was die Franzosen Garniture nennen.
Sie meinen so ein Kräuterbündel?
Ja, das ist nicht die Garnitur. Die Garnitur ist hinterher, da ist durchwachsener Speck mit Frühlingszwiebeln und Champignons nochmal zusätzlich frisch zubereitet wird und erst zum Schluss dazukommt. Und das gibt dem Ganzen nochmal ein ganz rasantes Finish. Aber der Star dieser Zubereitung, und das wird man schmecken, wenn man das mit so einem Bruderhahn macht, ist, dass es wirklich nach Geflügel schmeckt und dass die Soße, die leicht suppenartige Soße, die dabei rauskommt, dass die natürlich auch absolut grandios schmeckt.
Und Karotte, Zwiebel, Knoblauch, Staudensellerie. Ah, da ist ja das Kräuterbündel. Also, ich weiß das, weil ich das gerade nachklicke, was Sie auf WDR5.de auch finden.
Ja, aber unter Garnitur steht der Speck, nicht das Kräuterbündel.
Das stimmt.
Ich noch mal,
aber steht hier auf Deutsch für die Garnitur. Haben.
Und es gibt auch den Bruderhahnfleisch auch in Konserven verschiedenster Art. Auch in dem übrigens alten Klassiker, wenn Sie noch probieren wollen, wenn ich das Ei hier aufkloppe. Das ist ein Huhn. Wie heißt das? Gänse? Nee, Bruderhuhn sauer. Nee, Sauerfleisch. So, jetzt habe ich es. Das ist eine traditionelle Zubereitung, das nennt man auch Aspik eigentlich. Dass das jetzt nicht mehr ganz so geliert ist, hat damit zu tun, dass sehr wenig Zutaten drin sind, die das gelieren lassen, und das ist ein bisschen zu warm geworden. Also wenn der direkt aus dem Kühlschrank kommt, hat er tatsächlich auch noch den Gelee.
Sie merken, wenn Sie keinen Logistikexperten haben, sondern nur einen guten Kochfachmann wie Herrn Grote, dann leidet ein bisschen die Qualität der Lebensmittel.
Ich leide darunter, dass hier kulinarisch, technisch die Situation schmählich ist in so einem Hörfunkstudio.
Was frickeln Sie denn so lange an Ihrem Ei rum?
Ja, weil ich hatte doch abgeschreckt, da ist noch die Haut hier dran. Weil, also das Fleisch toll ist, hatten wir gesagt.
Ich glaube ja.
Jetzt kommen wir zu den Eiern.
Und Couvain ist auch lecker, haben wir gehört, dauert eine Weile. Aber die Eier poolen dauert auch lange, wie Sie gerade merken.
Ja, aber weil ich auch vorsichtig sein will. Und,
wunderschöne Farbe, übrigens so helles Braun.
Das ist doch jetzt wohl eine Premiere für Sie, Herr Schulz. Ihr erstes Zwei-Nutzungshuhn-Ei.
Ganz ehrlich, nein. Mein Supermarkt hat tatsächlich schon Bruder-Hahn-Eier auch im Angebot und findet sich ganz normal im Kühlregal. Und ich fand die toll.
Aber nicht vom Biolandhof Bodden.
Die Legeleistung ist in der Regel so um die 30 bis 50 Eier weniger pro Henne. Wenn wir über eine Lebensleistung reden, kommen wir da nicht weit auseinander. Also die Lebensleistung ist schon ziemlich gut. Aber die klassische Legeperiode reden wir um 30, 50 Eier. Also die Lebensleistung ist schon ziemlich gut. Was wir natürlich so Einflüsse haben, dass je älter ein Huhn wird, die Eigröße deutlich größer wird, dass man auch wieder Verbraucher finden muss, die dann auch die großen Eier dementsprechend auch bezahlen möchten. Genau. Und nicht nur immer wie überall in jedem Regal findet man nur ein M- und L-Ei. Was für ein Blödsinn, kann man nur sagen. Die S-Eier schmecken besonders gut, dann kann man einfach sich auch mal ein paar Eier mehr gönnen am Tag. Aber die XL-Eier sind natürlich auch ein Highlight. Und da müssen wir halt wieder Kunden finden, die das auch dementsprechend honorieren.
Hören Sie mal, da läuft ja bei mir offene Türen ein, weil ich verstehe auch nicht, warum immer die XL-Eier liegen bleiben.
Ich kann es Ihnen sagen. In meinen Kühlschrankeinsatz in der Tür passen die einfach nicht. Die sind alle auf M geeicht.
Sonntags morgens so ein XL-Ei?
Lecker.
Ist doch grandios, da braucht man dann keine zwei.
Nein, ich habe ja auch schon Gänseeier gegessen als Rührei aus dem Kühlschrank.
Aber Sie sehen, dass wir haben jetzt S-Tendenz Richtung XS-Eier.
Duftet großartig.
Ja, das ist ganz toll. Das ist natürlich, wenn man es als Frühstück einnehmen würde, ein bisschen schwierig, mit dem Löffel reinzukommen.
Ja, aber ich mag das ja so. Es ist schon richtig doll gestockt, das Eigelb, aber noch ein ganz bisschen glänzend.
Geschmack zählt first. Und ich finde den Geschmack, das schmeckt richtig tief nach Ei.
Ohne irgendeinen Ton, der da nicht hingehörte.
Und das heißt, und hier kommt der politische Aufruf, welche Art von Hühnerzucht wir haben und welche Eier im Handel auftauchen, hat auch mit unserem Konsumverhalten zu tun. Heißt, wenn wir ein bisschen mehr bezahlen, macht das Ganze sowohl landwirtschaftlich als auch wirtschaftlich für den Bauer Sinn, für die Umwelt auch und für den Geschmack auch und damit auch für uns.
Und am Ende lachen sogar die Hühner. Alles in Butter. Quer und kreuz durch Nordrhein-Westfalen. Herr Grote, wussten Sie eigentlich, dass am 22. Oktober dieses Jahres, über das wir jetzt reden, im Schloss Schönbrunn Kaiser Wilhelm I. fürs Deutsche Reich, Kaiser Franz Josef I. für Österreich-Ungarn und Zar Alexander II. Für Russland das Drei-Kaiser-Abkommen unterzeichnet haben? Ich sehe gerade, wie egal Ihnen das ist. Es ist ab 1873 und das ist so ein wichtiges Jahr, weil da noch was Interessanteres entstanden ist, nämlich eine Brennerei, die Herr Grote entdeckt hat.
Na gut, da haben Sie aber jetzt den Dreher drin, das war 1837, wenn wir über die
Gutsbrennerei
Geuting.
So alt ist, ich muss mal eben nachgucken, was sonst noch war in dem Jahr.
Bocholt reden, deswegen
wäre ja
für die Kaiser gut gewesen, sie hätten bei diesen harten Verhandlungen was zu trinken gehabt. Das hätte ja dann durchaus ein Korn dieser traditionellen Brennerei sein können.
Meine alte Dyskalkulie. Wir sind, muss ich schon wieder sagen, wo das genau liegt?
Ja. Heute sind wir voll in der Heimatkunde und jetzt wird es nämlich absolut
Bocholt
tricky. Weil ich habe mich in der Sendung, weil wir schon verschiedene Spezialitäten aus Bocholt hatten, schon dreimal verhauen. Das wird mir heute nicht passieren. Die Frage an Sie, Herr Schulz.
Ich weiß es nicht.
Niederrhein oder Münsterland?
Ich glaube Niederrhein.
Okay, es wäre Münsterland. Macht nichts, da sind schon andere dran
gescheitert. Ich weiß, in der Ecke bin ich immer ganz schwach.
Nehmen Sie doch erstmal ein Korn.
Die sind von 1837 tatsächlich.
Kommen Sie mir jetzt nicht mit der Sache mit dem blinden Huhn, da sind wir jetzt durch mit. Ne? Oje,
das ist ein das, Korn?
Ja, das ist ein Korn. Und genau Sie bestätigen mit ja dieser...
Das könnte Grappa sein.
Über, um Gottes Willen.
Von der Nase ist das...
Moment,
ich will nur sagen, es ist wahnsinnig fruchtig.
Ja, und das ist ja genau das, was Grappa nicht macht.
Bei mir schon.
Und vor allen Dingen ist Grappa in seltenen Fällen ein so lupenrein gebrannte Spirituose wie dieser Geutingkorn.
Und der ist sanft. Also ich kenne ja diesen Effekt, dass Leute, die sowas verkosten, sich erstmal schütteln müssen. Das bleibt komplett aus. Auch im Westmünsterland.
Wissen Sie, was ich nicht verstehe, Herr Schulz? Hm. Und ich, auch wenn ich meine, ich gucke Sie an, weil wir uns gegenüber sitzen. Aber tun wir mal so, als ob ich jetzt einfach so ganz mal sage,
ja,
was ich nicht verstehe, warum Korn in seinem eigenen Lande, nämlich unserem nordrhein-westfälischen Lande, besonders in Westfalen und auch noch weiter Richtung Ostwestfalen, Ostwestfalen-Lippe, warum, obwohl es da Weltklasse gebrannte Körner gibt, warum der immer noch so einen schlechten Ruf hat.
Aber ich glaube,
so
es kommt vom Herrengedeck, weil das mal so weggepichelt wurde früher.
Ja, war doch auch gut.
Ja, aber das war, glaube ich, das ganze Ambiente, das manchen Leuten nicht so zugesagt hat.
Und dass im Gegenzug dazu völlig unkontrollierte Allerweltspirituosen wie Wodka, wo kein Mensch weiß, wo er herkommt, geschweige denn, dass der Alkohol da drin irgendwie geschützt wäre, oder irgendwie wild gewordene Gin-Destillierer, wo auch keiner weiß am Ende, was die da reintun. Im Gegensatz dazu aber der Korn, den wir vor uns haben, ein gesetzlich geschütztes, naturreines Getränk ist, das im Falle der Gutsbrennerei Geuting sogar noch vom hofeigenen Getreide stammt. Und es gibt ihn, wir haben gerade hier den 32%, es gibt ihn in 32% und 38%, immer mit dem vollen Korngeschmack.
Von der Machart her ist es beides gleich. Das ist ein Destillat aus Getreide, in erster Linie halt eben Weizen oder Roggen. Und dieses Destillat wird dann auf Trinkstärke herabgesetzt, für einen Doppelkorn auf 38% und für einen Korn auf 32%. Also ist der Unterschied 6% Volumen. Und platt gesagt, ja, ist es verdünnt. Ja, aber das ist ja da gerade das Schöne beim Korn. Ein Korn ist ja eine reine Spirituose. Er ist nur aus Wasser und Getreide destilliert. Er hat keine Zusatzstoffe, nichts, sondern man hat ein reines Destillat, was durch die Fingerfertigkeit des Brenners hergestellt worden ist, mit den feinen Aromen des Getreides. Und dann wird zu diesem Destillat lediglich nur noch Wasser hinzugegeben. Und das macht den Korn im Vergleich zu anderen Spirituosen einzigartig, weil bei den meisten Spirituosen dürfen sie heutzutage schon immer irgendwelche Zusatzstoffe hinzugeben, was beim Korn verboten ist. Das ist sogar gesetzlich vorgeschrieben.
Aber das mit auf Trinkstärke nochmal runterbringen, das kennen ja alle Whisky-Fans auch. Also ja, ist ja gar nicht so ein Verstoß gegen das gesunde Spirituosenempfinden.
Wasser ist kein Zusatz im schnapsbrennerischen Sinne, sondern Zusätze, Herr Schulz. Und das muss man einfach nochmal, finde ich, ganz deutlich
sagen. Sie wollen jetzt bestimmt gleich den Gin dissen.
Sagen. Nein, Gin habe ich schon oft genug hier gedisst. Aber es ist und bleibt so, der Korn, der deutsche, westfälische und sonst wie Korn, ist so gesetzlich festgelegt, dass keine Zutaten heißt, kein Zuckerzusatz, keine aromatischen Zusätze. Es ist reiner Alkohol und der ist rein mit Wasser verdünnt. Und dann können Sie sich ja vorstellen, je höher ein Produkt destilliert wird, also je höher der Alkoholgehalt der ersten Brenne, des ersten Destillierens steigt, desto weniger Geschmack bleibt übrig, weil 100% Alkohol, wenn man ihn brennen würde oder könnte, da wäre kein Geschmack mehr drin, weil Alkohol diesen Geschmack nicht transportiert. Umso mehr kommt es eben auf einen Brenner wie Magnus Geuting, der sein Korn kennt, also sein Getreide kennt und seine alte Anlage kennt, damit richtig umzugehen, damit dieser volle Geschmack erhalten bleibt.
Das sind verschiedene Arbeitsschritte, die Kleinigkeiten, wo man seinen eigenen Charakter des Destillates herausheben kann. Das beginnt damit, dass man zum einen den Weizen selbst verbaut, also sich eine bestimmte Weizensorte aussucht, die geschmacklich für einen Korn gut geeignet ist. Und dann geht es weiter beim Maischen. Benutzen wir noch das gute alte Damals, um die Maische zu verzuckern. Das Malz, das wird aus Gerste wird das gewonnen. Und in diesem Gerstenmalz befinden sich Enzyme, Alpha-Amylase und Beta-Amylase. Und die wandelt die Stärke, die sich im Weizen befindet, im Zucker um. und die Hefe kann dann diesen Zucker in Alkohol umwandeln während der Gärung.
Ich mag ja, wenn jemand auf diesem hohen intellektuellen Niveau sich wegschädelt, weil er genau weiß, was da passiert ist. Er kann es sehr schön beschreiben. Er wird die Arbeitsschritte gleich nochmal genauer aufdröseln, hoffe ich, denn ich bin ein Riesenfan von solchen biochemischen Vorgängen.
Sagen Sie was zum zweiten Korn? Wir haben
der klingt näher, also jetzt weiß ich, warum ich vorhin Grappa gesagt habe und Sie haben sich erholt von diesem Schock. Denn hier fehlt diese florale Note, die ich vorhin bei dem etwas weniger hochprozentigen wahrgenommen zu haben meinte. Der hier hat sowas Herberes, was Angriffigeres.
Er ist intensiver, das sind die 6%. Aber was auch wieder hochspannend ist und deswegen ist Korn ein aus meiner Sicht auch geschmacklich völlig unterschätztes Getränk, wenn er so handwerklich gebrannt wird, wie bei Goething der Fall. Also zum Beispiel, was ich großartig finde, ist, dass ein 32-prozentiger Korn, wie der, den wir eben probiert haben, dass der schon so ein volles Aroma hat und das Wort dürfen ja die Brenner nicht benutzen, aber ich sage es trotzdem, der ist auch mild und bekömmlich. Und dann ich zitiere meinen Großvater. Ja. Der ist also bekömmlich.
Und ist das, was wir jetzt hier haben, der berüchtigte Doppelkorn?
Das ist der Doppelkorn. Aber wenn Sie mal überlegen, wie sich das verändert, es ist exakt derselbe Alkohol.
Sehr unterschiedlich,
finde ich. Nur nicht ganz so stark verdünnt und setzt plötzlich völlig andere Aromen frei. Ich finde, dass das Malzige bei dem 38%er mehr durchkommt. Also ich würde sagen, beim Gedeck vorm Essen nehmen wir den 32er und danach kann der 38er kann auch solo. Also der 32er kann auch solo, aber wichtig ist eben auch, wenn man den Brennprozess selber sieht, es gibt den Rohbrand, da ist der Alkohol, und dann kommt der Feinbrand. Und der Feinbrand hat verschiedene Durchläufe.
Da unterscheidet man drei Phasen. Die erste Phase ist der Vorlauf, wenn man das Gerät anfährt. Da werden dann erst die leichten, flüchtigen Alkohole aus dem Destillat herausdestilliert. Das sind dann die Aldehyde und die möchte man in einem guten Korn nicht haben. Weil das sind so die Stoffe, die so diese Klebstoffnote, medizinische Note haben. Wenn der Alkohol zum Mittellauf kommt, das ist das Herzstück der Destillation, da hat man die feinen, reinen Aromabestandteile des Malzes und des Korns. Und das ist der Ethanol. Das ist für den Menschen der verträgliche Alkohol. Und zum Ende hin kommt man in eine dritte Phase bei der Rektifikation. Das ist der Nachlauf. Da werden dann die höher siedenden Alkohole aus dem Destillat heraus destilliert und auch nochmal extra abgeschieden, damit diese nicht im Korn enthalten sind.
Sehen Sie mal, und das, da können Sie hören, wenn man fein genug hinhört. Er hat vermieden zu sagen, Magnus Goething, dass das die Fuselstoffe sind. Weil man sagt ja immer schnell Fusel. Und übrigens eine Charakteristik von Grappa ist genau das, was die Kornbrenner nicht in ihrem Korn haben wollen. Den Nachlauf. Die Grappa-Leute, die mögen das, wenn eben von diesen Fuselstoffen noch ein bisschen was drin ist.
Gibt's ja gar nicht.
Und wenn man an der anderen, das geschmacklich ist das ja auch, kann man ja sagen, wenn man das so haben will. Aber deswegen ist ein Korn, finde ich,
feiner.
Geschmack her, reiner, feiner. Und bei Whisky zum Beispiel, das ist ohne ein Teil der Fuselstoffe im Nachlauf, würde Whisky nicht wie Whisky schmecken.
Sie kennen sich aus. Ja, jetzt erklärt sich aber auch, warum es ein Reinheitsgebot gab irgendwann, weil nämlich, glaube ich, manche Leute es nicht so fein gehandhabt haben wie diese Gutsbrennerei.
Andererseits, wenn die im hohen Schottland das Reinheitsgebot hätten, kriegten wir keinen tollen Torfwhisky.
Aber für den Korn jedenfalls gibt es seit 1909 eins, das bundesweit oder reichsweit anerkannt ist.
Und jetzt kommt es noch, weil wir gerade bei Grappa, kennen Sie Grappa-Preise? Kennen Sie
ganz erstaunliche
Whiskypreise?
Ach, wollen wir jetzt über Kornpreise
reden? Ja, wir wollen mal darüber reden, dass das Fläschchen Korn, ich frage mich, ob ich das richtig sage, das kostet 6,95 Euro.
Eine 0,7er.
0,7er.
Hui.
Und die Flasche ist doch wunderbar, die ist doch richtig schön.
So muss sie aussehen.
Vielleicht kostet die auch 47, vielleicht ist auch der Doppelkorn. Aber irgendwo in dem Dreh.
Sie können das nachklicken, die haben ja einen eigenen Shop und wir haben ja auch die Bezugsadressen dazu. Und jetzt komme ich drauf, warum das nämlich, was Sie da vor sich haben, für mich von hinten aussah wie ein Likör. Der hat so eine schöne Farbe, anders, also sowas hellbräunlich-karamelliges.
Ich finde dieses Pülliken ganz schlimm. Ich finde ja den Doppelkorn
Sie und mögen
den
Korn. Diese schlanken Designer.
Oh, fürchterlich. Und sie passen auch in keinen Schrank rein. Diese Höhe, außerdem, wenn man vielleicht schon ein Gedeck hatte, die sind auch schwer sturzgefährdet. Sehen Sie mal, wenn man da außen nur vorbeiwischt, fällt
das Ding um. Wenn Sie mehr trinken, sinkt der Schwerpunkt da unten. Was ist das denn?
Ah, interessant. Sie kennen sich aus.
Was ist denn das?
Ja, das ist natürlich, wenn ich finde ja, dass man mit den beiden urreinen Körnern zeigen kann, wie gut ein Korn ist, ein handwerklich gebrannter Korn. Natürlich möchte ein Brenner, der so viel vom Brennen versteht wie Magnus Geuting, auch zeigen, was möglich ist. Und deswegen veredelt er diesen Korn zu diesem Münsterländer Edelkorn in einer limitierten Edition. Mhm. Und wie er das macht, hat er uns auch verraten.
Die Veredelung macht insoweit was aus, dass unser Edelkorn zum einen seine 40% Volumen hat, also er ist von Haus aus schon höher. Und wir haben unseren Edelkorn, den wir im Moment im Programm haben, haben wir 8 Jahre in einem ehemaligen Cognac-Fass liegen gehabt. Und aus diesem Cognac-Fass hat er sehr schöne Cognac-Noten auslaugen können und noch ein wenig Holznoten. Und das macht uns zu einem sehr harmonischen und runden Edelkorn. Das ist wichtig, wenn man eine Spirituose im Fass ausbaut, dass man eine ausgewogene Harmonie zwischen dem Destillat und dem Fass hat. Das heißt, das Destillat darf auf der einen Seite nicht verloren gehen, also soll auch wirklich danach schmecken, woraus es destilliert worden ist. Und auf der anderen Seite sollen die Auszüge aus dem Fass eine harmonische Einheit bilden. Das ist das Wichtige bei der Fasslagerung.
Und wissen Sie, was ich an dem immer noch gut finde, ist der Versuch, nicht einen Whisky nachzumachen oder einen Cognac nachzumachen, obwohl Nuancen schwingen mit. Man schmeckt immer noch, dass es als Grundlage einen wirklich lupenreinen gebrannten Korn hat.
Und der wüsste, wie Whisky geht, den stellt er ja auch her, wie Sie sagen.
Ja, und der ist auch, lohnt sich zu probieren, wenn man da ist. Ist zwar keine Tankstelle, aber ich würde sagen, entweder vorher klären, wer fährt, oder mit dem Fahrrad vorbeifahren.
Gutsbrennerei Geuting in Bocholt. Wussten Sie übrigens, dass im selben Gründungsjahr der Buckingham Palace offizieller Sitz der Monarchin Großbritanniens oder des Vereinigten Königreichs ist?
Auch egal. Aber wussten Sie übrigens, dass ich im letzten Jahr ein Buch rausgebracht habe, wo viele tolle Adressen stehen über die Spezialitäten Nordrhein-Westfalens?
Ich kenne natürlich den Titel, er fällt mir nur gerade nicht ein.
Er heißt Im Westen nur Gotis.
Den Rest klären wir im Nachlauf.
Ja, erfunden nach dem zweiten Korn.
Vielen Dank für diese schöne Reise durch NRW.
Gerne, Herr Schulz.
WDR 5